Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Allianz ist Europas größter Versicherungskonzern, hat heute die Jahresbilanz vorgelegt und siehe da, es läuft. Es läuft sogar richtig gut. Mehr dazu gleich. Außerdem haben wir, wie stets am Freitag, auch heute ein Firmenporträt im Programm und da stellen wir ein Unternehmen vor, das unter anderem hochinfektiöse Patienten mit Spezialkrankenwagen transportiert und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zunächst aber schauen wir auf die eben bereits erwähnte Jahresbilanz des Versicherungskonzerns Allianz, der überwiegend gute Geschäftszahlen vorgelegt hat. Aber Zahlen sind natürlich nicht alles. Sie spiegeln im Grunde ja auch schon die Vergangenheit wider. Wichtig ist auch, wie will sich die Allianz aufstellen, um im Wettbewerb bestehen zu bleiben. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke war bei der Vorlage der Bilanz dabei.
Wie aufgedreht wirkte Allianz-Chef Oliver Bäte heute bei der Bilanz-Pressekonferenz in München. Und wenn er mal zu schnell redete, etwa
was das Thema operative Profitabilität und Wachstum angeht,
dann schlug er sich vor laufender Kamera selbst auf die Wange. Sollte wohl zeigen, wenn derzeit überhaupt jemand die Allianz schlagen kann, dann nur sie selbst.
Wir haben im letzten Jahr die 140 Milliarden Umsatz geknackt. Fast 8% Umsatzwachstum. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist also mehr als zweimal so viel, wie das Weltwirtschaftswachstum war. Eines der stärksten Wachstumszahlen in langer Zeit.
Und in dem Tempo machte Bäte fast 2 Stunden lang weiter. Rekord auf Rekord.
Unser operatives Ergebnis um 3% gewachsen auf 11,9 Milliarden. Das ist, glaube ich, das 5. Rekordjahr in Folge. Und die Dividende wollen wir vorschlagen. Der Hauptversammlung soll um 7% steigen auf 9,60 Euro. Das hängt von der Zahl natürlich zusammen mit dem Aktienrückkauf, den wir gestern Abend bekannt geben mussten.
Denn, das erwähnte Bäte quasi nebenbei, die Allianz kauft eigene Anteilsscheine von bis zu 1,5 Milliarden Euro zurück. Das alles im Zeichen von Handelskriegen, politischer Krisen und sich abschwächender Weltwirtschaft.
Da kommt jetzt noch das Thema Coronavirus in China dazu. Brexit ist immer noch in Schwebe. Also das alles nicht zum Lachen.
Und trotzdem schien Bäte aus dem Grinsen nicht mehr rauszukommen. Auch nicht durch das rückläufige Ergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung. Dort hat sich die für Versicherer entscheidende Schadenkostenquote verschlechtert. Keine Rolle spielt bisher das Coronavirus und die wirtschaftlichen Schäden, die der Erreger weltweit verursacht. Allianz-Finanzvorstand Giulio Terzariol erklärt, entscheidend sei die Ursache für eine Betriebsunterbrechung.
Und wenn die Ursache nicht eine echte Sachschaden ist, greift die Betriebsunterbrechung nicht. Es gibt spezielle Polizei, die sowas machen können, aber die sind nicht die Polizei, die wir unterschreiben. So in dem Sinne, Betriebsunterbrechung wäre für uns keine Belastung.
Pech für die betroffenen Unternehmen, Glück für die Allianz. Die will sich jetzt ein grünes Image zulegen und bei ihren Anlagen und Beteiligungen stärker auf ökologische Nachhaltigkeit setzen. Beim Thema Klimaschutz sieht Bäte sein Unternehmen als Vorreiter.
Überall nimmt die Allianz Spitzenpositionen ein und das freut mich sehr. Sogar meine Kids finden das cool.
Weniger cool finden Bätes Kids möglicherweise, dass der Klimaschutz nicht so weit gehen darf, dass er Auswirkungen auf die extrem hohe Profitabilität der Allianz hätte. Für das laufende Geschäftsjahr peilt Bäte ein operatives Ergebnis von 12 Milliarden Euro an.
Natürlich kann es auch mal passieren, dass wir das nicht schaffen, sage ich nochmal dazu, wenn wir sehr, sehr starke Naturkatastrophen bekommen oder alle Finanzmärkte zusammenkrachen. Dann kann es auch mal sein, dass wir die Ergebnisse nicht schaffen. Bisher waren wir tüchtig und wir hatten auch ein bisschen Glück.
Dass die Naturkatastrophen mit dem Klimaschutz direkt zusammenhängen, weiß natürlich niemand besser als der CEO des größten Versicherungskonzerns der Welt, Allianz-Chef Oliver Bäte.
Michael Watzke über die Jahresbilanz der Allianz. Und wie die ankommt bei den Anlegern an der Börse, das wollen und das werden wir jetzt von Claudia Wehrle erfahren, den ich nun in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Wehrle, wie also fällt das Urteil der Anleger aus?
Beim Aktienkurs kein klarer Trend, überzeugende Jahreszahlen, ein Anstieg der Dividende, das sind natürlich Dinge, die Anleger gerne hören. Aber wir haben es eben auch gehört, nicht in allen Bereichen läuft es rund. Allianz-Aktien zunächst im Minus, mittlerweile sehen wir ein Plus von 1%.
Das ist ja doch ganz anschaulich. Ist das jetzt eine Entwicklung mit oder gegen den Trend? Zum Start in den heutigen Handelstag sah es ja eine Zeit lang ziemlich düster aus für Aktienbesitzer.
Ja, aber das passt im Prinzip zu dem, was wir auch heute auf der DAX-Tafel sehen. Der DAX im Minus begonnen, hat dann ins Plus gedreht. Aktuell sehen wir nur noch ein kleines Plus von 14 Punkten, der DAX jetzt bei 13.678 Punkten. Gut, ich denke, das passt zur allgemeinen Lage in Sachen Ausbreitung des Coronavirus. Ist ja noch kein Ende in Sicht. Ökonomen rechnen zumindest auf längere Sicht hin mit deutlichen Folgen. Der Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft beispielsweise rechnet mit einem Lehman-Effekt, also ähnlich wie beim Zusammenbruch der Lehman-Bank, die damals die Finanzkrise beschleunigte, könnte die Ausbreitung des Coronavirus die Prinzipien der Globalisierung in Frage stellen. Und noch ein Thema, das heute für viel Gesprächsstoff an der Börse sorgt, das ist der Sondergipfel in Brüssel. Dort geht es um viel Geld. Die Europäische Union muss den Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 in Höhe von rund 1 Billion Euro beschließen. Martin Lück ist zu Gast vom Vermögensverwalter BlackRock. Herr Lück, werden denn in Brüssel Ihrer Meinung nach die richtigen Akzente, die richtigen Anreize gesetzt?
Nee, aus der heutigen Sicht leider nein. Und das wird jetzt sehr stark von den weiteren Verhandlungen abhängen. Aber wir haben zum Beispiel die weitere Tendenz, dass der EU-Ratspräsident Pierre Michel zum Beispiel den Mechanismus umgedreht hat, nachdem eventuell mehr Druck auf osteuropäische Länder, die sich nicht an EU-Prinzipien halten, ausgeübt werden könnte und dergleichen mehr. Es wird wahrscheinlich weiter mehr in Strukturerhaltung gesetzt als in Zukunftsfragen. Also insofern würde ich diese Frage vorsichtig mit Nein beantworten aus der heutigen Sicht.
Schauen wir uns die großen Volkswirtschaften in Europa ein bisschen genauer an. Um Italien ist es zuletzt ja still geworden. Nichtsdestotrotz hat sich an der Lage nichts geändert. Ein immens hoher Schuldenberg, ist das so was wie eine tickende Zeitbombe?
Aus der heutigen Sicht nicht, weil Italien nicht nur sehr hohe Schulden hat, sondern auch sehr, sehr niedrige Zinsen. Das heißt, damit sind die Kosten für das Bedienen der Schulden relativ niedrig. Sollten diese Zinsen aber wieder steigen, dann wird es problematisch. Und das große Problem ist, dass diese Zinsen durchaus steigen könnten, nämlich für den Fall, dass die Regierung, die ja sehr brüchig, sehr fragil ist, ersetzt werden könnte durch eine, die deutlich eurokritischer wäre, unter der Lega von Matteo Salvini, der nur darauf wartet, auf diesen Moment. Und dann würden die Zinsen in Italien wahrscheinlich deutlich hochgehen und viele Anleger würden wieder befürchten, dass Italien in Probleme kommen könnte. Deshalb ist das Land auch nach wie vor bei uns auf dem Radarschirm.
Spanien, ein Land, in dem es besser läuft?
Spanien hat halt das Problem, dass es eine sehr wackelige Regierung überhaupt nur gebildet hat, die im Grunde abhängig ist auch von den regionalen Regierungen, vor allen Dingen im Baskenland und in Katalonien. Und insofern ist Spanien im Moment keine wirklich Regierung, die mutige, ambitionierte Beschlüsse voranbringen kann. Von Spanien geht im Moment keine große Initiative für den Fortschritt Europas aus.
Und von Frankreich, Macron ist ja mit großen Ideen, mit großen Visionen vor ein paar Jahren angetreten.
Das stimmt und er ist davon, das muss man eindeutig sagen, auch von der Bundesregierung, auch von Angela Merkel persönlich am ausgestreckten Arm verhungern lassen worden. Das muss man einfach so sagen. Also es wäre eine Riesenchance gewesen, als Macron Präsident geworden ist, hier mit Deutschland und Frankreich gemeinsam auch Europa nach vorne zu bringen. Diese Chance hat die deutsche Bundesregierung verschlafen, muss man klar so sagen. Aber Macron setzt natürlich auch wieder falsche Akzente, wenn es zum Beispiel geht um den Beitragsrabatt wieder bei den EU-Budgetverhandlungen jetzt, wenn er darauf besteht, dass Frankreich praktisch noch mehr Geld in die Erhaltung der Agrarindustrie stecken kann und er darauf besteht, dass die Nettozahler, also vor allen Dingen Deutschland, ihren Rabatt, den sie bisher hatten, verlieren. Das wäre für Deutschland sehr schädlich und da ist Macron im Moment stark hinterher.
Europa insgesamt, ganz kurz, wie ist es um diese wichtige Volkswirtschaft bestellt?
Ja, frustrierend, um ehrlich zu sein, weil Europa natürlich so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt. Im Moment, China wird immer mächtiger, die Amerikaner positionieren sich mit Trumps America First und Europa beschäftigt sich mit sich selbst. Also anstatt wirklich eine selbstbewusste und starke Rolle in der Welt wahrzunehmen, verzwergen wir uns hier selbst in Europa und beschäftigen uns mit solchen Klein-Klein. Das ist, um ehrlich zu sein, frustrierend.
Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Ja, soweit eine Einschätzung zu den EU-Haushaltsverhandlungen nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU und wo Anreize gesetzt werden und wo nicht. Ein Anreiz für viele Anleger bietet seit Tagen schon das Gold. Allein seit meinem Dienstbeginn heute ist der Preis um einige US-Dollar gestiegen. Was, Frau Werle, kostet die Feinunze aktuell?
1.634,83 Dollar, also Gold so teuer gehandelt wie zuletzt vor 7 Jahren.
Und waren auch Staatsanleihen als sichere Geldanlage gefragt?
Ja, öffentliche Anleihen haben sich bis 2,47 Euro verteuert und die Umlaufrendite ist von -0,41 auf -0,44% gesunken.
Und was tut sich auf dem Devisenmarkt?
Der Euro wurde ja zuletzt deutlich unter einem $1,08 gehandelt. Die Gründe sind bekannt. Viele machen sich einfach Sorgen, dass die Weltwirtschaft einen Dämpfer bekommt. An entsprechenden Daten von Konjunkturseite mangelt es nicht. Aber trotzdem, es ist ja nicht alles grau. Trotz der Auswirkungen des Coronavirus hat die deutsche Industrie ihre Talfahrt im Februar verlangsamt, so jüngste Umfrageergebnisse. Und das hat dem Euro dann wieder etwas nach oben geholfen. Aktuell wird der Euro mit einem $1,0799 gehandelt.
Schauen wir nun noch auf weitere Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien, nachdem wir ja die Allianz schon erwähnt hatten. Heute wurde bekannt, dass der Zusammenschluss der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint zum 1. April unter Dach und Fach sein soll. Eine gute Nachricht aus Sicht der Anleger?
Naja, die Fusionsbedingungen sind leicht geändert worden. Die Telekom bekommt etwas mehr Anteile als ursprünglich geplant. Die Telekom spekuliert nun darauf, wegen geringerer Kosten bei solch einem Zusammengehen, etwa beim Netzausbau mit Einsparungen in Milliardenhöhe zu rechnen. Die Aktien sind aber den ganzen Tag im Minus, -0,8%.
Und für die Fabrik des Autobauers Tesla dürfen in Brandenburg weiter Bäume gefällt werden, zunächst jedenfalls. Wie wird das auf dem Börsenparkett gesehen?
Gut, Tesla-Aktien, kein klarer Trend. Die werden auf Xetra gehandelt. Da sind die Aktien im Plus. Hier am Handelsplatz Frankfurt 1% im Minus. Ich denke, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen.
Und der Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum erwartet kein so gutes Jahr 2020. Welches Echo löste diese Prognose bei den Anlegern aus?
Anleger verkaufen die Aktien, die Papiere minus 1%. Ein Klinikum kann ja nicht schalten und walten, wie es will. Es gibt regulatorische Vorgaben von Seiten des Gesetzes. Die machen dem Unternehmen zu schaffen. Da geht es beispielsweise um Personaluntergrenzen im Pflegebereich. Außerdem ist der Fachkräftemangel ein Problem. Das sind einfach Dinge, die sich nicht von heute auf morgen beheben lassen.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Der Bauboom in Deutschland hält unvermindert an. Vor diesem Hintergrund fordert die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt, kurz IG Bau, in der anstehenden Tarifrunde eine kräftige Lohnerhöhung. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Jessica Sturmberg.
Um 6,8% sollen die Löhne für die rund 850.000 Beschäftigten der Baubranche nach dem Willen der Gewerkschaft steigen. Die Tarifkommission der IG Bau stimmte mit großer Mehrheit für ein umfangreiches Forderungspaket. Dazu gehören auch Entschädigungen für Wegezeiten, da Beschäftigte oftmals stundenlang zu Baustellen fahren müssten und dafür bisher keinen Ausgleich bekämen. Die Arbeitgeber reagierten zurückhaltend auf das Forderungspaket und mahnten eine maßvolle Tarifpolitik an. Auftakt der Tarifverhandlungen ist am 19. März in Berlin. Gerade eben haben wir schon die Börsenreaktionen vernommen zur schnellen Gerichtsentscheidung zur Fortsetzung der Weitrodung für die geplante Tesla-Fabrik. Vertreter aus Wirtschaft und Politik haben diese begrüßt. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Industrie, Holger Lösch, sprach von einem wichtigen Signal für den Investitionsstandort Deutschland insgesamt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze twitterte den Satz: Gut, dass so schnell Rechtssicherheit geschaffen wurde. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier betonte, es sei ein gutes Urteil für den Umweltschutz, Arbeitsplätze und Zukunftstechnologien. Gut sei, dass es gemeinsam von den Parteien CDU, SPD, Grüne, Linke und FDP getragen würde. Zudem sagte Altmaier:
Ich erhoffe mir von dieser Erfahrung auch eine Intensivierung der Diskussion über Planungsbeschleunigung. Es ist allen bewusst geworden, dass wir bei solchen Projekten nur dann dauerhaft eine Chance haben, wenn wir in angemessener Zeit zu Entscheidungen kommen.
Vor rund einer Woche hatte der US-Elektroautobauer Tesla vom Landesamt für Umwelt die Genehmigung erhalten, auf eigenes Risiko auf zunächst rund 90 Hektar weit schon mit den Rodungsarbeiten zu beginnen, obwohl die endgültige Baugenehmigung noch nicht erteilt ist. Das schwache Ergebnis des vergangenen Jahres bei Daimler dämpft auch die Vergütung der Vorstände des Konzerns. Weil ein Teil ihrer Einkünfte an die Geschäftsentwicklung gekoppelt ist, bekommt die aktuelle Führungsriege des Autobauers für 2019 wie schon 2018 weniger Geld, wie aus dem heute veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Die Zahlen sind jedoch nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar, weil einige Posten 2019 neu besetzt wurden.
Jessica Sturmberg mit den Wirtschaftsnachrichten. Wenn wir über das Börsengeschehen informieren, dann fällt ja derzeit so gut wie täglich der Hinweis auf das Coronavirus. Und das Virus wird uns auch im heutigen Firmenporträt beschäftigen, das jetzt folgt. Noch ist ja in Deutschland die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hat, überschaubar. Doch das kann sich ändern. Sollten sich wirklich viele Menschen mit Covid-19 anstecken, hat das Gesundheitssystem nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein logistisches Problem. Wie werden die Patienten etwa vom Flughafen in die nächste Klinik transportiert, ohne die Rettungswagenbesatzung zu gefährden? Eine Lösung sind Spezialkrankenwagen für hochinfektiöse Patienten, wie sie etwa die Medcare Professional GmbH anbietet. Und genau dort hat sich Mirko Smiljanic umgeschaut.
Hattingen in Nordrhein-Westfalen auf dem Gelände der Medcare Professional GmbH. In der Wagenhalle des Krankentransportunternehmens steht Rettungswagen neben Rettungswagen. Fahrzeuge in allen möglichen Größen, von denen einige durchaus Ähnlichkeiten mit einem LKW haben.
Wir sind aktuell in einem Intensivtransportwagen. Das ist von der medizinischen Versorgungsmöglichkeit eine Stufe über einem Rettungswagen, was man landläufig, sage ich mal, durch den Rettungsdienst der Städte kennt. Hier ist die Ausrüstung und auch die medikamentöse Ausstattung derart, dass Patienten von vornherein so klassifiziert sind, dass sie lebensbedrohlich erkrankt sind.
Erklärt Vijay Lakhani, ärztlicher Leiter der Medcare Professional GmbH. LEDs tauchen den Innenraum des Intensivtransportwagens, kurz ITW, in helles Licht. In der Mitte des Wagens steht eine fahrbare und elektrisch steuerbare Patiententrage. Schränke mit medizinischem Material sind an den Wänden angebracht, Regale mit 8 Spritzenpumpen, Telefone und Monitore, Anschlüsse für Sauerstoffleitungen und Überwachungskabel aller Art.
Wir haben hier nicht nur, sag ich mal, Basis, sondern eher sehr, sehr fortgeschrittene Beatmungsgeräte, mit denen sehr viele verschiedene Beatmungsmodi eingestellt werden können, die auch relevant und wichtig sind, je nach Erkrankungsfeld. Und zum Beispiel diese Beatmungsgeräte sind auch redundant vorhanden. Genauso auch die Monitore, wie Sie sehen können. Das sind hochmoderne Monitore, die die Körper- und die Vitalparameter messen können. Und das geht weit nur über die Sauerstoffsättigung und den Blutdruck hinaus. Da kann man auch invasiv den Blutdruck messen, also viel genauer. Da kann man auch das ausgeatmete CO2 messen, etc.
Intensivtransportwagen sind mobile Intensivstationen. Wer einen ITW benötigt, ist sehr krank. Deshalb zählt neben 2 Rettungssanitätern immer auch ein Notarzt zur Standardbesatzung. Ein enormer Aufwand für die vergleichsweise junge Medcare Professional GmbH.
Wir sind gegründet 2007 als kleines Unternehmen, angefangen letztendlich uns damit zu beschäftigen, Patienten im Flugzeug wieder zurück nach Hause zu holen. Haben 2009 angefangen, bodenbundene Intensivtransporte durchzuführen. Und der aktuelle Stand ist heute, dass wir 23 Rettungsdienstfahrzeuge haben und Zugriff auf 13 Flugzeuge, mit denen wir weltweit Patienten durch die Gegend fliegen.
Benjamin Weber ist gemeinsam mit seinem Vater Michael Weber geschäftsführender Gesellschafter der Medcare Professional GmbH. Das Familienunternehmen beschäftigt 50 Vollzeitkräfte sowie 250 Mitarbeiter mit Teilzeitverträgen. Der Jahresumsatz liegt bei 10 Millionen Euro, Tendenz steigend.
Unsere Kunden sind Assistenzen, Versicherungen, Botschaften und auch teilweise Hilfsorganisationen.
Der Markt für Kranken- und Rettungstransporte boomt, was vor allem 2 Gründe hat. Erstens reisen immer mehr Bundesbürger. 2018 waren rund 55 Millionen Personen mindestens 5 Tage im In- und Ausland unterwegs. Und zweitens reisen immer mehr ältere Menschen, wodurch die Wahrscheinlichkeit krankheitsbedingter Reiseabbrüche steigt.
Man kann immer sagen, in den Sommermonaten ist es so, dass viele Patienten sich von uns in Mitteleuropa aufhalten, in den Wintermonaten eher Übersee.
Bis vor wenigen Wochen zählten China-Reisende ebenfalls zur Gruppe derer, die immer mal wieder mit Flugzeugen zurückgeholt werden mussten. In Zeiten des Coronavirus SARS-CoV-2 ist dieser Markt aber erst einmal eingebrochen. Das Ansteckungsrisiko für die Crew ist einfach zu hoch. Wie aber sieht die Situation innerhalb Deutschlands aus, wenn etwa Covid-19-Patienten transportiert werden müssen? In solchen Fällen kommen Intensivtransportwagen zum Einsatz. Sie bieten für das Personal nicht nur die üblichen Schutzmasken und Schutzanzüge, darüber hinaus lassen sich hochinfektiöse Patienten in einer Art Kunststoffzelt komplett isolieren. Entscheidend ist dabei, dass innerhalb des Zeltes ein leichter Unterdruck herrscht, im Rettungswagen selbst dagegen ein leichter Überdruck, so wie Jaila Kani.
Es ist letztendlich eine Vorrichtung, in die man Patienten hineinlegen kann, die man um die Trage herum aufbauen kann. Und darin isoliert man den Patienten. Und das ist halt dicht und über den leichten Überdruck sorgt man dafür, dass die Luft in dem, wo der Patient drin ist, in dieser ISO-Arc, dass es da drin bleibt.
Eingesetzt werden Intensivtransportwagen bei allen nur denkbaren Infektionskrankheiten, also auch bei Lungentuberkulose, Lassafieber und Ähnlichem. Medcare Professional sei für solche Transporte vorbereitet, so Geschäftsführer Benjamin Weber. Einen Strich durch die Rechnung kann ihm allerdings ausgerechnet das Coronavirus machen. Denn ohne Schutzanzüge geht auch beim Hattinger Krankentransporteur nichts. Nur, die sind seit wenigen Wochen weltweit Mangelware.
Was uns speziell betrifft, rechnen wir damit, dass wir noch für die nächsten 6 Monate ungefähr genug Material haben.
Vor allem chinesische Behörden und Krankenhäuser kaufen weltweit die Märkte für Hygieneartikel leer. Dagegenhalten könne man kaum, so Benjamin Weber. China zahlt bis zum 25-fachen dessen, was deutsche Abnehmer bisher bezahlt haben. Die Lungenkrankheit Covid-19 kennt nicht nur Verlierer, sondern auch einige ökonomische Gewinner.
Mirko Smiljanic mit dem heutigen Firmenporträt. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. In eigener Sache könnte man die heutigen Kommentare überschreiben, denn nach der Empfehlung der zuständigen Kommission soll der Rundfunkbeitrag im nächsten Jahr um 86 Cent auf 18,36 Euro im Monat steigen. In den Zeitungsredaktionen kommt das nicht wirklich gut an.
Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe bemerken: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht unter Druck. Zum einen, weil der technische Fortschritt die Notwendigkeit einer beitragsfinanzierten Grundversorgung infrage stellt. Zum anderen, weil sich viele Bürger von ARD und ZDF belehrt statt informiert fühlen. Doch die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, ist in den Sendern gering. In dieser Lage eine Beitragserhöhung zu beschließen, wäre ein Fehler. Die Süddeutsche Zeitung äußert sich verwundert. Vor allem die ARD schöpfte den Betrag, den sie für Programmaufwand bewilligt bekam, in den vergangenen 4 Jahren überhaupt nicht aus. 413 Millionen Euro wurden nicht ausgegeben. Dabei ist es egal, ob das Geld umgeschichtet wurde, versehentlich liegen blieb oder auf irgendeine hohe Kante kam. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird von Teilen der Bevölkerung in Frage gestellt. Er muss mit seinem gesellschaftlichen Wert überzeugen, wenn er nicht scheitern will. Wer da lamentiert und doch freiwillig am Programm spart, hat nichts verstanden. Insgesamt 20 Fernsehkanäle, 52 UKW-Wellen, Online-Plattformen von Funk bis heute.de künden nicht von existenzieller Not, findet der Tagesspiegel aus Berlin. Jetzt ist die Rundfunkpolitik am Zug. Eine Ad-hoc-Akzeptanz der Beitragserhöhung ist bei Ministerpräsidenten und Länderparlamenten nicht in Sicht. Es müssen Argumente geliefert werden. Denn die Beitragserhöhung steht auch für die Erwartung der Beitragszahler, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk dieses Prädikat verdient. Zum Schluss ein Blick in die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nach ihrer Ansicht müsste der von Airbus für seine Rüstungssparte beschlossene Sparplan Militärs und Politiker in Berlin alarmieren, denn das Gros des verkündeten Abbaus von 2400 Stellen betrifft jene deutschen Standorte, an denen Airbus seine Eurofighter montiert und andere elektronische Rüstungssysteme produziert. Diese Werke werden immer unwirtschaftlicher, weil die nötigen Exporterfolge ausblieben oder sich Großaufträge der deutschen Luftwaffe weiter verzögern. Dies ist eine späte Folge des Umstandes, dass die deutsche Rüstungsindustrie lange als Schmuddelkind der Politik galt und die industrielle Basis sträflich vernachlässigt wurde.
Und mit diesem Blick auf das einstige Schmuddelkind der Politik endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Meier begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Gespräch über Hamburg vor der Bürgerschaftswahl. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günther Hetzke.